Barrieresprung heißt Ihre Ausstellung. Das ist ja ein Wortspiel. Bekannt ist wahrscheinlich vielen eher das Wort Karrieresprung. Weshalb haben Sie die Ausstellung so genannt?
Der Titel war einer der größeren Probleme bei unserer Ausstellung, die sich kulturhistorisch mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen sollte. Und wir haben dieses Wortspiel genommen, weil wir festgestellt haben, dass es ja soziale, mentale Barrieren gibt, Barrieren natürlich auch der Umwelt, vor allem aber auch die Barrieren im Kopf, die wir angehen wollen. Und vielleicht gelingt uns allen in Zukunft der eine oder andere Sprung über die Barrieren hinweg. Und das war der Titel, den wir dann sehr gut fanden für eine Ausstellung, die sich sowohl mit historischen Dingen als auch mit der Gegenwart befasst.
Der ausführliche Titel ist ja Barrieresprung vom Leben mit Behinderung. Sie wollen mit Ihrer Ausstellung, mit dieser Ausstellung Barrieren aufzeigen, aber auch abbauen. Wie tun Sie das?
Wir haben uns überlegt, also zuallererst, wie das immer so für ein eher historisch geprägtes Museum der Fall ist, wollten wir erst eine rein historische Ausstellung machen und stellten dann aber natürlich fest, wir kommen und wollen auch nicht um die Gegenwart herumgehen. Ist doch gerade jetzt auch die UN-Behindertenrechtskonvention 10 Jahre geworden und das ist unsere allgemeine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben Gegenwart, wollen wir sehr spielerisch und auch manchmal augenzwinkernd ja Dinge in Blick nehmen wie das Konzept der Normalität. Sind wir denn alle normal? Sind wir durchschnittlich? Um ihn zu hinterfragen, ist das wirklich ein richtiger Blick, so zu unterscheiden zwischen Menschen mit und ohne Behinderung? Da wollen wir uns auch ganz bewusst an ein Schulpublikum wenden und auch an Kinder und Familien. Dann haben wir natürlich auch einen Teil, der die Historie in den Blick nimmt. 5 Jahrhunderte werden gestreift und man schaut sich an, was für Vorstellungen von Behinderung gab es und wie ging man mit ihnen um. Da ist natürlich eine der tiefsten Zäsuren der Nationalsozialismus. Wir schauen aber an, was passiert auch bis in die jüngste Gegenwart. Und dann haben wir nochmal einen Gegenwartsteil und da kommen die Menschen mit Behinderung selbst zu Wort. Wir wollen wissen, wie sie leben, was ihre Herausforderungen sind und haben eben festgestellt in der Recherche, dass wir da gar nichts Generelles sagen können, sondern möglichst viele sehr unterschiedliche Menschen zu Wort kommen lassen wollen. Und das haben wir gemacht mit Interviews, die sehr, sehr spannend sind und wo uns viele Menschen viel Vertrauen geschenkt haben.
Sie haben ja gerade schon den Begriff Normalität erwähnt, der ja wirklich ein schwieriges Wort ist. Auch das Wort Behinderung ist aber umstritten, vor allem wenn von Behinderten gesprochen wird und damit eben diese Behinderung als Hauptmerkmal für die ganze Person gesehen wird. Wie gehen Sie damit um?
Also das ist eine große Diskussion. Darf man Behinderte sagen oder behinderte Menschen? Oder soll man nicht doch lieber Menschen mit Behinderung sagen, was wir eigentlich auch besser finden? Wir haben aber von vielen Menschen mit Behinderung die Rückmeldung bekommen, dass auch das sehr, sehr unterschiedlich ist. Das ist das, was ich jetzt am meisten gelernt habe bei der Ausstellung. Es gibt nicht den Behinderten oder die Behinderten. Manche wollen auch direkt, dass es heißt behinderte Menschen, weil man wird ja auch behindert.
Sie haben es ja gerade erwähnt, Sie blicken natürlich zurück in die Geschichte. Wie wurde Behinderung denn früher wahrgenommen?
Wenn wir den Blick von heute zurückrichten, ist es zum Teil schon erstmal sehr erschreckend. Wenn wir uns das Mittelalter und die frühe Neuzeit anschauen, dann ist es so gewesen, dass Menschen, die nicht in der Familie aufgehoben waren und da vielleicht irgendwo mitgearbeitet haben oder mitgenommen worden sind, und die nicht für ihren eigenen Unterhalt arbeiten konnten, vielfach aufs Betteln angewiesen waren. Allerdings erscheinen die Behinderten im Mittelalter und der Frühneuzeit nicht als diese Kategorie, sondern sie erscheinen als Lahme, als Blinde, als Schwache. Das heißt, wir können das gar nicht ganz genau festhalten, denn die Kategorie der Behinderung als Überbegriff existiert noch nicht.
Wie hat sich dann der Blick auf Menschen mit Behinderung dann verändert im Laufe der Geschichte?
Also wir machen sozusagen einen Streifzug, der immer wieder wie das Fernglas ein bisschen scharf stellt und sich einzelne historische Phänomene vornimmt, die natürlich auch sehr an der Erlanger Stadtgeschichte ausgerichtet sind, beziehungsweise auf die Metropolregion. Wir schauen uns als nächsten Schritt sozusagen an, was tut sich im 19. Jahrhundert. Und da erscheinen Behinderungsarten jetzt zunehmend auch als heilbar oder als medizinisch in den Griff zu bekommen, was ein großer Fortschritt erstmal erscheint. Dennoch sind im beginnenden 19. Jahrhundert ergibt es dann sozusagen in modernen Worten gesprochen, entsteht das Sonderschulwesen im 19. Jahrhundert. Auch das werden wir kurz zeigen. Nichtsdestotrotz ist es vielfach noch im ausgehenden 18. Jahrhundert, dass Menschen zum Beispiel mit einer geistigen Beeinträchtigung oder mit einer psychischen Erkrankung, die man eben damals auch nicht, wo man nicht wusste, wie man mit umgehen kann, für unsere heutigen Begriffe sehr problematisch umgegangen wurden. Die wurden zum Teil eingesperrt wie in Zuchthäusern, zum Teil mit Sträflingen zusammen.
Gibt es eigentlich aus dieser Zeit dann auch Selbstzeugnisse? Denn ich fragte jetzt eher immer nach dem Blick auf Menschen mit Behinderung.
Selbstzeugnisse in dieser Zeit haben wir jetzt nicht direkt gefunden, aber wir haben uns bei der Geschichtsbetrachtung nicht nur sozusagen diesen normalen Blick erlaubt auf einzelne Epochen, sondern haben immer auch versucht, Menschen mit Behinderung aus der jeweiligen Zeitstellung, die irgendetwas Besonderes irgendwie hatten oder die aufgefallen sind, die aus der Quellenlage herausgekommen sind, zu zeigen. Zum Beispiel einen Stefan Farfler aus Altdorf, der um 1655 als Körperbehinderter selbst eine Art Rollstuhl erfunden hat, ein Rollwagen mit einem Handkurbelbetrieb. Der ist als Nachbau bei uns zu sehen. Oder einen Künstler, Matthias Buchinger, der aus Ansbach stammt und der kleinwüchsig war und keine Hände und Füße hatte und eine große Karriere gemacht hat als Künstler. Natürlich kommen in der frühen Zeit uns eher Menschen unter, die sozusagen irgendwie aus dem Gros herauskommen. Aber in der späteren Zeit gelingt es uns dann auch, immer wieder mal einen kleinen Blick auf Biografien zu werfen, die sozusagen stärker das Gros, die Mehrheit der Behinderten zeigen.
Sie haben ja hingewiesen vorhin auch auf die Zeit des Nationalsozialismus, wo die Nationalsozialisten sogenanntes lebensunwertes Leben auch vernichtet und umgebracht haben. Von den Nazis wurde das Euthanasie genannt. Auch in Erlangen gab es das. Werfen Sie da einen Blick drauf.
Ja, natürlich. Also das gehört natürlich ganz klar zu Erlanger Stadtgeschichte hinzu. Die Heil- und Pflegeanstalt, wo das stattfand, begleitet uns eigentlich ab dem 19. Jahrhundert erst als eine Reforminstitution, 1846 gegründet. Er versucht sie sozusagen stark die ambulante Pflege umzusetzen mit Menschen mit Behinderung und hat aber dann im Nationalsozialismus, wie eigentlich alle Heil- und Pflegeanstalten, eine sehr furchtbare Geschichte zu bieten. Also auch hier werden 908 Menschen, zwar nicht vor Ort, umgebracht, aber sie kommen zu Tode in den Tötungsanstalten und auch darauf werfen wir einen Blick. Und auch da haben wir zwei Biografien gefunden von Menschen, die zwangssterilisiert wurden, daran umgekommen sind bzw. ermordet wurden.
Viel Raum in ihrer Ausstellung nimmt auch der politische Kampf dann später von Menschen mit Behinderung um ihre Anerkennung ein. Wie hat er sich gestaltet?
In den 60er Jahren beginnt es, dass Elterninitiativen darauf bringen, dass doch die Kinder oft gerade mit geistiger Einschränkung eine Schulbildung bekommen sollen, dass ein anderer Umgang mit ihnen gepflegt werden soll. Es sind Lehrer, die sich dafür einsetzen und auch Ärzte. Und in den End-70ern und 1980er Jahren natürlich auch eingebettet in die politischen Umwälzungsbewegungen, Anti-Atomkraftbewegung, die Grünen formieren sich, wird erstmals eine Generation von jungen Menschen mit Behinderung, vielfach Studierende, jetzt hier in Erlangen ist es dann die STIP, die Studenteninitiative Behinderter, die sozusagen auf den Tisch klopft und sagt, so nicht. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht nur in Erlangen so gewesen, sondern es ist eingebettet in der ganzen Bundesrepublik, sieht man das. Es sind kämpferische Leute, die auch sehr, sehr wütend sind, die sagen, das sind doch nur Sonntagsreden, Tag der Behinderung. Richtig entzündet sich's am Jahr der Behinderten 1981, wo junge Menschen, die oft dann auch Sozialwissenschaften studieren, sagen, wir wollen jetzt aufhören mit Sonntagsreden, wir wollen die Teilhabe einfordern. Jedem Krüppel seinen Knüppel, ist da ein Motto.
Sie haben ja genau in diesem Bereich der Ausstellung auch Menschen mit Behinderung interviewt und lassen diese zu Wort kommen. Können Sie uns da vielleicht ein paar Beispiele geben?
Ja, wir haben sehr schnell gewusst, dass wir die Gegenwart nicht aussparen wollen und wollen zeigen, wie Menschen mit Behinderung in Erlangen und der Metropolregion leben, heute, vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft, und wussten dann sehr schnell, da müssen Menschen mit Behinderung selbst zu Wort kommen, das können wir nicht erzählen. Zudem gibt es ein Motto, das wir sehr ernst nehmen, nichts über uns ohne uns, sodass wir uns auf den Weg gemacht haben, Menschen mit Behinderung ganz unterschiedlicher Behinderungsarten, Geschlechts, Alters, zu finden, die bereit gewesen sind, zu unterschiedlichen Aspekten, die die Ausstellungskonzeption vorsieht, zur Arbeit, zu Mobilsein und Teilhaben, zur Partnerschaft und zum Sichtbarsein, uns etwas zu erzählen. Am Anfang hatten wir 5 Filme geplant und dann sahen wir, dass die Lebenswirklichkeit so unterschiedlich ist, dass wir noch viel mehr Menschen befragen müssen. Und das ist uns gelungen und es warten, glaube ich, 17 Interviews auf die Besucher, die sehr, sehr spannend sind.
Nun haben Sie natürlich auch versucht, die Ausstellung barrierearm zu gestalten und auch viele inklusive Angebote da mit reinzubringen. Was sind es denn für welche? Mit welchen Möglichkeiten arbeiten Sie da?
Wir haben inklusive Maßnahmen jetzt doch recht weitgehend, auch sehr weitgehend für eine Sonderausstellung gemacht. Das ist natürlich ganz klar, das verlangt das Thema, denn wir wollen ja die Teilhabe, die die Behindertenrechtskonvention auch fordert, ernst nehmen. Unsere Gestaltung ist erst einmal auf die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit ausgerichtet, weil da sind die Dinge sehr weitgehend, die man machen muss. Wir haben ein Blindenleitsystem entwickelt, das zusammenpasst mit dem denkmalgeschützten Gebäude, das wir haben. Das geht also nicht alles. Das heißt, unsere Gestaltung geht immer an der Wand lang und man kann mit dem Blindenstock, dem Langstock, sich selber in der Ausstellung orientieren, bis zu einem gewissen Grad. Wir haben alle Texte, die wir vorfindlich haben, als barrierefreie PDFs zum Herunterladen angeboten. Und die Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit können die Überschriften mit Pyramidenschrift oder auch Brailleschrift erfüllen und dann sich, soweit sie ein Smartphone haben, das die Vorlesefunktion haben, das haben eben sehr viele, sich die Texte vorlesen lassen. Wir haben leichte Sprache für Menschen mit geistiger Einschränkung, überall an den Wänden. Und wir haben alle Medienstationen, also alle Filme untertitelt und bieten einige Veranstaltungen, also auch Führungen in Gebärden mit Gebärdendolmetschern an.
Die Ausstellung geht ja sehr lang, bis in den Januar nächsten Jahres hinein. Und Sie haben ein sehr umfangreiches Begleitprogramm. Können Sie uns da einen Überblick geben?
Es wird ganz unterschiedlich sein. Also wir werden natürlich viele Führungen anbieten, die sich Teile der Ausstellung anschauen, weil die Ausstellung doch recht umfangreich ist, mal mit dem historischen Schwerpunkt, mal auch eher sozusagen ein diskursiver Umgang. Wir werden Museumsfeste anbieten, wo wir, das ist ein großer Wunsch von Menschen, die behindert sind, ganz besonders aus dem Bereich der Lebenshilfe kam das, dass wir Begegnungsorte schaffen, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung treffen können, wo man sich begegnet. Denn wir möchten hier gern zu einem selbstverständlicheren Umgang miteinander beitragen. Und da haben wir, glaube ich, alle noch viel zu lernen, einschließlich mir. Also das heißt, es wird auch Museumsfeste geben, wo wir einfach miteinander gesellig beisammen sind. Wir werden aber auch Vorträge anbieten, zum Beispiel Herr Professor Thamer, der ist Lehrstuhlinhaber für Orientalistik an der Friedrich-Alexander-Universität. Der ist gebürtiger Libanese und hat an Kinderlähmung erkrankt und der wird einen ungeheuer spannenden Vortrag, glaube ich, halten aus seinem Leben, wo er berichtet, was ihm untergekommen ist. Wir werden an Museumsfesten lebende Bibliotheken anbieten. Das sind wir gerade dabei, es zu organisieren. Soll heißen, wir fragen Menschen mit Behinderung, ob sie Lust haben, Menschen ohne Behinderung Rede und Antwort zu stehen, weil viele Menschen neugierig sind, aber sich nicht fragen trauen. Viele solche Dinge ganz unterschiedlicher Art und natürlich Museumspädagogik für Schulen ab den 3. Klassen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass viele Menschen auch kommen, denn es gibt ein großes Vorurteil, das ich sehr schade finde. Es wird von Menschen ohne Behinderung sehr oft vermutet, dass das jetzt eine sehr traurig machende Ausstellung ist und das ist es nicht. Sie ist sehr lebensfroh und man lernt zumindest medial und, denke ich mir, manchmal auch in der Ausstellung ganz besonders interessante Menschen kennen.
Die Ausstellung Barrieresprung vom Leben mit Behinderung, die eröffnet jetzt an diesem Sonntag um 14 Uhr. Was wird dort stattfinden bei der Eröffnung?
Wir werden ausweichen, sowohl witterungsbedingt als auch aus Platzgründen, auf die direkt neben dem Stadtmuseum gelegene Altstädter Kirche. Ich freue mich, dass wir Kirchenasyl kriegen. Und dort wird der Oberbürgermeister der Stadt Erlangen eröffnen, dem die inklusive Politik sehr am Herzen liegt. Es wird eine neue Beauftragte für Angelegenheiten für Menschen mit Behinderung der Bayerischen Staatsregierung kommen, Holger Kiesel, selbst körperbehindert. Der wird in dieser Funktion sprechen, aber auch als Kabarettist Robert Rollinger. Und ich als Museumsleitung werde ein bisschen was zur Museumskonzeption sagen. Die Rockband Honey Sweet and the Seven Ups der Regnitz-Werkstätten wird uns ordentlich einheizen und danach geht's in den Museumshof und da werden wir bei Kaltgetränken und bei Kaffee und Kuchen hoffentlich noch lange zusammensitzen und uns austauschen.